Moin Moin, reinspaziert. Gibt es Fragen zu letzter Woche, vorletzter Woche, zu den Aufgaben, zu Wünsche, Anregungen? Alle fleißig am Basteln? Ja, alle haben sich vorgenommen, fleißig zu basteln, okay? Jo, dann soll es heute weitergehen mit Just-in-Time-Compiler-Geschichten. Einfach mal ein bisschen sich zu überlegen, wie schaut das in der Praxis wirklich aus? Jo, also Fragen habt ihr anscheinend nicht. Okay, dann frage ich was. Können wir so Brainstorming machen? Diese eine Instruktion soll ausgeführt werden. Was muss dann jetzt der Reihe nach gemacht werden? Jetzt mal erste Frage, unabhängig Just-in-Time-Compiler oder nicht. Angenommen, ich habe irgendeinen Simulator, wie auch immer der das macht. Was muss der alles tun? Nö, die haben wir sicher nicht. Ne? Was muss er davor noch tun? Ja, das ist nämlich. Ja, also Instruction Pointer holen, gucken, ob der in Ordnung ist. Was muss er davor noch tun? Ne? Erster Punkt, jo, mal gucken, ob überhaupt Strom da ist, weil wenn kein Strom, dann macht er gar nichts. Okay, also wir haben Strom, was machen wir jetzt? Instruction Pointer, nein, wir machen vorher noch was anderes. Ja, bevor wir gucken, ob Interrupts da sind, machen wir noch was anderes. Ja, ihr seid bei meinen Fingern da hinten irgendwo. Ich bin immer noch da. War alles richtig? Nur die Reihenfolge stimmt noch nicht. Ja, also so muss ich jetzt zeigen, ne? Eins dazwischen fehlt noch. Also du warst ja dicht dran mit dem, was du gesagt hast. Exceptions wäre das erste, ne? Also wenn wir dann, ne, Entschuldigung, da fehlt, da, vor Exception haben wir noch was anderes. Selber was vergessen. Also jetzt Strom, Exceptions, Interrupts. Und dazwischen haben wir noch einen. So laut hier. Wir waren nie. Also wer eine Ahnung hat, wie man das Ding ausmacht, ich hätte nichts dagegen. Also Haltzustand oder was hast du gesagt?
Ja, wenn die vorherige Situation
gewollt war. Genau. Hm? Also erstmal gucken, ob Strom da ist. Wenn ja, gucken, ob ich nicht vorher eine Haltinstruktion ausgerufen habe, weil dann mache ich gar nichts, außer dass ich warte auf Interrupts. Dann kommen die Exceptions. Ja. Ja, sozusagen, ich muss gucken, ob ich im Haltzustand und kein Interrupt da ist, dann breche ich ab. Wenn im Haltzustand, aber Interrupt da, dann mache ich weiter. Jo, Exceptions müssen vor den Interrupts abgearbeitet werden. Warum? Standardmäßig schreibt die CPU den falschen Zustand in irgendeiner Form, also bei der Exception irgendwo hin, also bei der Division durch 0 muss er den Instruction Pointer sichern oder beim Page Fault muss er sich vielleicht die Adresse merken, wo sie dann falsch hingelangt hat. Und damit der Exception Händler die Info auch wirklich kriegt, muss der sofort aufgerufen werden, weil der Interrupt Händler natürlich eventuell den Instruction Pointer schon wieder verändert. Also Strom, halt oder nicht, mit Interrupt oder nicht. Exceptions, dann kommen die Interrupts, wobei man die im Intel-Fall noch unterteilen kann in Non-Maskable, Maskable, System Management Interrupt und normaler Interrupt. Okay, das hängt jetzt von der CPU stark ab. Die meisten CPUs, die kennen Interrupts und damit ist die Sache gegessen und die kann man ein- und ausschalten, wenn man will. Intel hat das noch aus vergangenen Jahren übernommen, dass es verschiedene Typen gibt. Die alle, und wenn keiner anliegt, oder na, so ähnlich wie vorhin bei dem Half, oder es liegt ein Interrupt an, aber die Interrupts sind disabled, dann fällt der Punkt vom Dach. Ja, und dann kommst du, jetzt holen wir mal die Instruktion, die eigentliche. Da hattest du schon richtig gesagt, nee, also mit dem Holen, so einfach ist das auch nicht. Ne? Was heißt jetzt Code holen? Code holen heißt, wenn wir das mal genau aufdröseln, jetzt bist du auch schon wieder da hinten in der Liste und ich bin noch ganz woanders. Das erste beide haben wir noch lange nicht. Ja, ne, und gut, wie berechnet man die Adresse? Das kommt jetzt ein bisschen auf die CPU drauf an. Also was ich habe, ist der Instruction Pointer. Und was ich haben will, ist die physikalische Adresse, wo aus dem Speicher ich was hole. Dazwischen gibt es noch. Was gibt es dazwischen an Umsetzungen? Jawohl. Und im zweiten Schritt gegebenenfalls das Paging. Gut, manche CPUs kennen kein Paging, manche keine Segmentierung, manche beides nicht, manche beides. Muss man sich halt angucken, welche CPU man hat. Aber egal, also wir fangen an beim Instruction Pointer und landen irgendwie bei einer Adresse für den Speicher. Wobei auf dem Weg allerlei schief gehen kann, sprich wir hören vielleicht mit der Simulation schon auf, wenn auf dem Weg irgendwo eine Exception angezeigt wird. Da, dann haben wir das erste Byte. Ja, also in unserem Fall die 83. Dann wissen wir, was wissen wir dann? Genau, also 83 würde uns sagen, es muss folgen, ein Befehl mit Register und Speicher, also ein, Entschuldigung, Immediate und Speicher, das steckt in der 83 drin. Ja, und Speicher sagt uns, jedenfalls im Intel-Fall, es muss dann Mode-MDing kommen. Ja, und dann müssen wir uns das holen. Ne? Wir haben eine Adresse aus dem Instruction Pointer. Wo kommt die her? Naja, die 83 haben wir gelesen. Dann zeigt der Instruction Pointer auf das nächste Byte. Das können wir wieder umrechnen mit Segmentierung und bei der Segmentierung mal gucken, ob das mit den Limits auch noch hinhaut. Und wenn es hinhaut, der MMU geben und die MMU sagt, ja, das ist die physikalische Adresse so und so und liefert uns 2C. Ja, 2C heißt Mode M mit Array-Adressierung.
Können wir zu dem Zeitpunkt schon auf jeden Fall noch die 19 mit? Ja? Weil, also, es gibt keine Codierung, bei der oder
einmal
so aussieht, dass danach der Befehl zu Ende ist?
Nee, es kann nicht zu Ende sein, weil uns die 1 noch fehlt.
Ja, genau.
Das wissen wir im Prinzip. Wir wissen nur nicht, ob vor der 1 nicht noch irgendwelche andere Quatsch kommt.
Genau, also wir wissen, dass das 2 kommt, dass nur mindestens 2 weit kommen. Wie viele genau kommen, wissen wir.
Genau. Man könnte sich überlegen, ob man das eine Byte schon mal vorwegholt und in eine Art von FIFO packt. Und wenn ich dann noch mehr Bytes holen will, weil ne, ich weiter dekodiere, dann ja. macht die Hardware nicht einfacher. Ne? Okay, also wir haben das 2C und da steht drin, das ist letztendlich eine Kombination von dem hier. Also es ist so eine Array-Adressierung. Soll heißen, wir brauchen noch das ZIP-Byte. Also holen wir uns das ZIP-Byte. Wir haben den Instruction Pointer, Segmentierung, Paging, die 19. Ja, und dann wissen wir ja, durch die 83, das war irgendwie Konstante aufaddieren auf irgendwas, subtrahieren von irgendwas anderem. Konstante noch holen. Dann haben wir den Befehl beieinander. Okay, nächster Punkt, Befehl ausführen. Was heißt das in diesem Falle? Was haben wir alles zu tun? Jawohl. Ja, beziehungsweise um den hier zu holen, da müssen wir noch was anderes tun. Ja, im Prinzip das Mode M und ZIP auswerten. Aber was heißt das in diesem Zusammenhang? Ja, also bevor ich sie addiere, muss ich es erstmal holen. Okay, ne, so Kleinigkeiten. Dann müssen wir sie aufaddieren, rein theoretisch noch auf multiplizieren. Aber gut, in diesem Fall passiert da nichts. Was wir dann haben, ist eine Adresse. Okay, und das mit der Adresse kennen wir schon. Adresse umrechnen mit Segmentierung und Paging. Dann können wir uns hier den Wert holen. So, okay, dann haben wir den ersten Operanden, den die zweite Adresse berechnet und über die Adresse den Operanden geholt. Oder vielleicht zwischenzeitlich wieder abgebrochen, weil Segmentierungslimit überschritten oder die Seite ist nicht lesbar oder irgend sowas. Und dann? Ja?
Das ist als erstes Ergebnis schreiben. Jetzt als nächstes, wenn wir wissen, was die Subtraktion ist, also Ergebnis ausrechnen.
Also erstmal die Subtraktion durchführen. Ja, ja, im Vergleich zu dem, was man alles machen muss, ist die Subtraktion selber schon fast zu vernachlässigen, genau. Ja, was kriegen wir bei der Subtraktion? Du hast schon richtig gesagt, wir haben einmal das eigentliche Ergebnis und noch eine Handvoll Flex. Du hast aber auch schon richtig gesagt, so einfach zurückschreiben, Vorsicht. Also jetzt im Intel-Fall oder ja, die ganze x86-Architektur ist so eine All-or-Nothing-Semantik. Also entweder wird der Befehl komplett durchgeführt oder es sieht so aus, als wenn er gar nicht angefangen worden wäre. Ne? Also Flex dürfen zwar verändert werden, aber dann muss alles funktioniert haben. Also sprich auch das Subtraktionsergebnis zurückgeschrieben sein. Das kann man, ja, wie kann man das sicherstellen, dass wenn ich jetzt die Flex ja berechne, dass der Rest dann funktioniert? Also das wäre an der Stelle eine Möglichkeit. Also wenn ich hier die Adresse berechnet habe, dass ich dann ja mit einem Lesezugriff den Operanden hole, aber bei der MMU gleich sagt, ich will die Operation nicht nur zum Lesen, ich will sie auch die Adresse nicht nur zum Lesen, ich will sie auch zum Schreiben. Und dann könnte an der Stelle schon sicher sein, ja, wenn ich jetzt rechne, dann kann ich auch zurückschreiben. Ja, gut, also dann die eigentliche Subtraktion durchführen, Flex berechnen, Flex zurückschreiben, Ergebnis zurückschreiben und allerletzter Punkt. Wobei weitergezählt haben wir ihn an sich schon. Ne? Ich habe vorhin gesagt, ja, erstmal holen wir uns die 83 und dann ist der Instruction Pointer eigentlich schon ein weitergerutscht. Und dann holen wir uns das 2C, damit rutscht er ein weiter und das 1.9 und die 1.01. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Insofern hast du ja, mehr als halb recht. Also berechnen in dem Sinne müssen wir auch nicht mehr, weil wir haben den Wert schon. Aber mit dem, was du gesagt hast, entweder mache ich alles oder gar nichts, darf ich ihm natürlich nicht zurückschreiben, ne, bevor die Instruktion nicht komplett durch ist. Weil, wenn natürlich hier mit dem die Seite nicht da ist, dann möchte ich eine Exception vor dem Befehl haben. Damit dann das Betriebssystem aufgrund des Pagefalls die Seite nachladen kann. Und wenn er dann mit einem I-RET aus dem Exception-Händler zurückkehrt, er diese Instruktion nochmal beginnt. Und dann muss der Instruction Pointer natürlich wieder am Anfang stehen. Ja, irgendwie so, wie ihr auch immer das hinfummelt, muss das in eurer virtuellen Maschine so passieren. Also, ja, wie könnte man es machen? Na, du hast es schon angedeutet, ne? Man berechnet zwar schon, während ich die Instruktion hole, zähle ich den Instruction Pointer weiter. Aber es muss irgendwie eine Kopie sein, die ich da weiterzähle. Und erst am Ende, wenn ich fertig bin, dann schreibe ich den ganzen Kram zurück. Ja, und so kenne ich die meisten virtuellen Maschinen. Die haben sozusagen einen eigenen Satz von Registern fürs Rechnen. Also ich habe einen eigenen Instruction Pointer, den lade ich am Anfang aus dem Programmierer sichtbaren Instruction Pointer. Mit dem hole ich die Instruktion. Dann habe ich irgendwie meine Flex, die ich berechne. Die schreibe ich aber nicht ins Flex-Register, was vom Programmierer aus sichtbar ist, sondern irgend so ein temporäres Ding. Ja, und dann mache ich die eigentliche Subtraktion weiter, schreibe das Ergebnis zurück. Und wenn das funktioniert hat, das ist sozusagen der, wie es immer so heißt, Point of No Return. Und wenn ich das gemacht habe, dann darf ich nicht mehr abbrechen. Warum darf ich dann nicht mehr abbrechen? Gut, in diesem Sinn, im Falle macht es jetzt auch keinen Sinn mehr abzubrechen, weil ich bin ja durch.
In der virtuellen Maschine könnte ich immer noch prinzipiell zurückfallen oder so, aber in physikalischer Hardware, wenn ich den Speicher gestiegen habe, kann es nicht mehr nur noch die CPU sehen, dann können es viele Leute sehen.
Ja, und manchmal sogar sehen im echten Sinne, weil das kann natürlich auch eine Seite sein von der Grafikkarte. Und wenn ich in die Grafikkarte was reingeschrieben habe, dann sehe ich die Pixel. Ich sehe sie, also wirklich optisch, ne? Auf dem Monitor sehe ich die Pixel. Die kann ich eventuell nicht wieder rückgängig machen. Also in echt definitiv nicht. In der virtuellen Maschine, okay. Da könnte man sich natürlich da, was weiß ich, was ausdenken. So eine Art Write-Buffer, wo ich alles notiere, was ich ändere, dass ich das auch wieder rückgängig machen kann, wieder bei der Datenbank. Aber das kostet natürlich Performance ohne Ende, das machen wir nicht. Jo, jetzt, also es gibt, weil also so sind eigentlich alle Prozessoren heute gemacht. Es gibt diesen Point of No Return. Bis dahin machen sie es alle so, ja, ich versuche mal, ich fange mal an, bis zu einem Punkt, wo ich weiß, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Und dann wird so eine Art Commit ausgeführt und dann schreibt er sämtliche Register zurück, schreibt Ergebnis in Speicher und so weiter. Wie schaut denn das aus bei einem einem Befehl move s, ja, von ESI nach EDI? Also, gut, jetzt Fragen, wie man es hinschreibt. Also von der Idee her so. Was heißt das? Das heißt, ich hole ein Byte aus der Speicheradresse, wo ESI hinzeigt und schreibe es nach da. Source Index, Destination Index, das ist so der typische Speicherkopierbefehl in der Intel-Welt. Wo ist denn da der Point of No Return? War vorher eine Leseoperation.
Ja. Eigentlich muss man ja zuerst auf die Zieladresse schreibbar ist, weil ansonsten liest man zum Beispiel aus einer Serie einen Controller
kann es nicht zurückschreiben und damit lässt sich die Konsumenten
nicht mehr berechnen. Genau, also das muss so die Idee sein. Ich guck mal, kann ich von da lesen? Kann ich nach da schreiben? Und wenn ich dann angefangen habe zu lesen, dann muss es funktionieren. Ja, sonst habe ich aus, so wie du sagst, aus der seriellen Schnittstelle schon ein Byte ausgelesen. Dann kann ich nicht mehr abbrechen. Und von daher müsst ihr euch jetzt auch so gedanklich, wenn ihr eine virtuelle Maschine baut, immer diesen Punkt überlegen, bis wohin schreibe ich in temporäre Register und ab wann sage ich, okay, jetzt schreibe ich nur noch zurück. Beziehungsweise in diesem Falle lese ich sogar auch noch. Aber wenn ich vorher die MMU gefragt habe, funktioniert das? Und die sagt ja, dann muss es funktionieren. Jo, okay, also wir haben jetzt das Ding mal zerpflückt in, ich habe jetzt nicht mitgezählt, keine Ahnung, was waren das, 15 Schritte oder was? Haufen Zeugs. Diese 15 Schritte, das wären sozusagen die Mikrooperationen, wie ich sie mal genannt habe. Also einzelne Schrittchen, Opcode holen, Mode-M-Byte holen, Zip-Byte holen, Konstante holen, subtrahieren, Adresse berechnen, rückschreiben, schon der Reihe nach. Das wären die Schnipsel, die man eigentlich von der Idee her untereinander klebt beim Just-in-Time-Compile, von denen man eventuell welche weglassen will. Was würde ich denn jetzt am liebsten davon alles weglassen, von diesen, keine Ahnung, 15 Schritten, oder wie das da waren? Oder wie können wir das jetzt irgendwie mal ein bisschen kleinstampfen? Ja, also Strom überprüfen muss man vielleicht nicht bei jeder Instruktion machen. Ja, okay, bei Interrupts haben wir uns drüber unterhalten, da haben wir gesagt, die externen, die kommen irgendwann, keiner weiß. Was auch heißt, dass ich das so ein bisschen verzögern kann, um eine, ich sag mal, eine Mikrosekunde wird kein Mensch merken. Also frage ich nicht vor jeder Instruktion, sondern vor jeder zehnten oder vor jeder, keine Ahnung, vor jedem Block. Okay, da kann man ein bisschen Code raussortieren. Jetzt hast du gesagt, Exceptions kann man doch auch. Das ist auf jeden Fall mal richtig. Ich muss die Instruktion vorher angucken. Ja.
Ja. Alles da, wo ich
brauche. Ja. Okay, und das heißt aber auch jetzt wieder beispielsweise bei einem Block, den ich kompiliere, am Anfang des Blockes muss ich nicht testen. Ich weiß nicht, wer das war, so Sprünge können keine Exceptions auslösen.
Wenn nicht an der Stelle dann.
Nicht mehr an der Stelle, genau. Wenn nämlich der Instruction Pointer umgesetzt ist, dann hat er einen Sprung ausgeführt, dann muss es funktioniert haben. Der Sprung selber kann der Exceptions auflösen.
Der kann zum Beispiel hinspringen, wo halt nichts ist.
Das ist keine Exception im Sprung. Dann springt er halt. Und dann. Ne? Das wäre dann in der Instruktion danach.
Wenn er einen Fahrtjump oder so hat, also wenn das Segment verlutscht?
Fahrtjump können Exceptions auslösen, wenn sie in Segmente springen, die es nicht gibt. Beziehungsweise wenn der Offset, also ich springe ja in ein Segment an eine bestimmte Stelle und wenn die Stelle schon wieder hinter dem Segment liegt, dann gibt es da ein Privilege Violation Fault. Ja, aber das ist alles noch im Sprung. Ne? Also dann bricht er den Sprung ab und der Instruction Pointer steht dann auf der Sprunginstruktion. Wenn er einen Sprung durchgeführt hat, sprich er springt dann in meinen Basic Block, dann kann an der Stelle nichts mehr sein. So wie ihr das gesagt habt, ja, Exception Handling immer nach der Instruktion. Ja, also Strom an, aus, Test, den sortieren wir aus weitestgehend. Interrupt sortieren wir weitestgehend aus. Exceptions, naja, aussortieren können wir sie nicht, machen müssen wir sie schon, aber so wie ihr gesagt habt, ja, bei Registeroperationen kann eigentlich nichts passieren. Es sei denn, man dividiert, ne? Wie ein Spezialfall.
Das damals sowieso nur dividiert.
Also mindestens die eine muss man dann angucken.
Ja, was man vielleicht noch machen will, ist dieses Instruktionen byteweise holen irgendwie optimieren, weil da für jedes Byte von der Instruktion die ganze Überprüfung mit Paging und Segmentierung zu machen, das ist recht aufwendig, um auch einfach ich relativ einfach rausfinden kann, bis wohin ich gefahrlos lesen kann und dann bis dahin halt einfach für die Weise aus dem Speicher rausholen kann.
Das ist eine schöne Idee, zumal das echte CPUs heutzutage eigentlich auch machen müssen. Ihr erinnert euch, Pipelining, hat jeder hoffentlich mal was gehört von. Pipelining heißt, mit jedem Takt hole ich mir eine Instruktion. Aber jetzt nicht eine im Sinne von ein Byte, sondern eine im Sinne von alle dazugehörenden Bytes. Ja, deshalb hat man gerne, oder in der Anfangszeit des Pipelinings hat man RISC-Prozessoren damit ausgestattet. Und RISC heißt im Allgemeinen, jedes Instruktionswort ist genau gleich groß. Also standardmäßig waren es früher eigentlich immer 32 Bit, eine Instruktion. Immer 32 Bit, nichts anderes. Da ist natürlich schön, eine Instruktion holen, ja, dann holen wir uns halt die 32 Bit und fertig. Gut, Intel hatte jetzt aber dieses krause Instruktionsformat und kann natürlich jetzt nicht sagen, ja, Pipelining, das lassen wir mal. Pipelining bringt halt eine Beschleunigung, einen Faktor, keine Ahnung, 30 oder so. Das kann Intel sich nicht entgehen lassen, das müssen sie machen, sonst sind sie weg vom Fenster als Hersteller. Ja, wie holen, also die müssen jetzt die komplette Instruktion am Stück holen, aber wie? Du hast schon richtig angedeutet, ey, man muss irgendwie gucken, wie viel können wir dann holen, ne? Ja. Zu viel holen macht in Hardware nichts, weil wir holen mit einem Takt und wenn wir was wegschmeißen oder nicht, einen Takt brauchen wir sowieso. Wie viel müssen wir holen? Okay, das muss man jetzt auswendig wissen. 16 Byte, genau. Wobei man sagen muss, man kann auch Intel Code definieren, wo man mehr braucht. Also man könnte sich Befehle zusammenbauen, die brauchen mehr als 16 Byte. Aber in der Intel-Doku steht, darf man nicht. Also man kann so von der Semantik her, können es Befehle geben, wo man mit genügend vielen Präfixen, genügend komplexen Adressierungsarten, genügend langen Konstanten, genügend langen Offsets, dann kommt man glaube ich auf, ich weiß gar nicht mehr, 18 Byte oder so.
Ich frag's nicht, was in der Doku steht, aber was die echte CPU macht, oder?
Genau. Deshalb frage ich jetzt, was macht die? Also wir können natürlich sagen, wir holen uns jetzt die nächsten 16 Byte. Gut, das kann man sich schnell vorstellen. Das funktioniert eigentlich nur dann atomar, wenn auch wirklich der Speicher uns 16 Byte am Stück gibt. Wenn ich einen Speicherbus habe, der nur 4 Byte breit ist, ne, wo sollen die restlichen 12 herkommen? Die fallen nicht vom Himmel. Also heißt das, ich brauche einen Bus, der mindestens 16 Byte groß ist. In Klammern, das ist kein Bus mehr, sondern das ist ein Cache, der da antworten muss. Ja. Doof, ne? Und das gilt jetzt, also du hast jetzt ein Beispiel Page. Ich hatte jetzt angefangen mit Cache-Lines, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Ihr habt irgendwo euren Hauptspeicher und der ist jetzt unterteilt in Cache-Lines, wobei die Cache-Line manchmal natürlich auch an der Page-Grenze endet. Und jetzt kann es mir passieren, dass ich entweder hier so eine keine Addition von, ne? Also das Ding geht über zwei Cache-Lines. Ja, wenn ich jetzt meinem First-Level-Cache in dem Moment dann sage, ich hätte gerne die komplette Addition, die 16 Byte, dann kann mir der Cache die gar nicht liefern. Er kann mir nur eine Cache-Line liefern, zwei auf einmal, geht nicht, ne? Und du?
Halt deutlich größer machen und halt dann quasi in den langsamen Fall fallen, wenn ich am Rand bin, weil jetzt dann ja vielleicht auch, wenn die Cache deutlich größer ist.
Ja. Oder?
Maximum auf 16 Byte in unserer Cache-Line verbliebener Speicher hochholen.
Okay, also was weiß ich, die Cache-Line hier vorne fängt so an. Sagen wir mal, wir sind gerade in der Mitte bei 8. Dann könnten wir uns die letzten 8 Byte holen. Wenn jetzt 16 die Cache-Line-Größe ist. Das wäre natürlich schön, wenn man gleich 2 holen könnte. Ein Cache liefert eine Cache-Line. Aber die Idee ist genau die richtige. Was macht man, wenn ein Cache nur eine Cache-Line liefern kann? Dann nimmt man zwei Caches. Genau. Ja, und deshalb hat man normalerweise immer den Level 1a, Level 1b, Level 1a, Level 1b. Ja, die Caches haben immer abwechselnd die Cache-Lines. Ja, und wenn ich jetzt von hier 16 Byte haben will, dann frage ich halt Cache A und Cache B nach jeweils, auch beide kann ich nach ihrer Cache-Line fragen. Und was muss ich dann machen? Naja, letztendlich das, was ich da kriege, entsprechend shiften an den Anfang meines Ausführpuffers, wie ich das Ding dann nennen will. Ja, und wie ist es jetzt, wenn ich jetzt hier die Subtraktion, die steht jetzt über die nächste Cache-Grenze. Ja, jetzt frage ich nicht A und B, sondern jetzt frage ich B und A. Das heißt, ich switch sozusagen Low-Line und High-Line miteinander. Hab dann wieder 2x 16 Byte. Und wenn ich davon die Mitte dann irgendwie rausschneide oder entsprechend passend shifte, dann habe ich wieder meine komplette Instruktion am Anfang von meinem Ausführpuffer. Jo, so könnte das, oder so funktioniert es auch in echt. Wissen viele Leute nicht, die irgendwas erklären von wegen Pipelining. Aber Pipelining mit solchen Instruktionen funktioniert nur, wenn man zwei Caches hat. Ob man das Ding jetzt natürlich, das Ganze nennt man dann wieder L1-Cache, insofern passt die Sache. Aber physikalisch muss man den irgendwie unterteilen, eigentlich in zwei verschiedenen. Jo, jetzt zurück zu unserem Problem. Wir wollen das ja, war ja die Idee, ne? Holen wir doch die Bytes nicht einzeln, sondern wird ja durchaus Sinn machen, wir holen sie alle gemeinsam. Wo kriegen wir sie denn her? Gut, wir haben jetzt in dem Sinne wahrscheinlich keine Caches, das kann man machen, muss man aber nicht. Aber was wir haben, insofern war deine Antwort am Anfang gleich richtig, wir haben natürlich Pages. Ja, also mindestens mal hier haben wir ein Problem, wenn da ein Jump-Befehl quer über eine Page-Grenze steht, mindestens dann wird es schwierig. Was machen wir dann?
Die Pages, das wissen wir immer, wie groß sind, zum Beispiel deine Adresse sehen, ob wir aus der Page rauslaufen. Und da können wir einfach über bis 16 Byte oder bis Page-Ende lesen. Und wenn dann das Sekunden über die Page selbst drüber geht, das passiert selten vermutlich. Und dann halt, ich glaube, der neue Design noch zweimal.
Ja, irgendwie so, ne? Also wir können jeweils, so wie vorhin anklang, von da, wo wir sind, maximal 16 Byte oder bis zur Page-Grenze. Und dann kann man versuchen zu dekodieren. Naja, wenn jetzt sagen wir mal hier die Page-Grenze war, haben wir halt Pech gehabt, dann müssen wir an der Stelle nochmal. Jetzt kann es uns aber auch noch passieren, dass ein Byte danach ist noch eine Grenze. Was ist das für eine Grenze? Oder was könnte das für eine Grenze sein? Segmente haben wir auch noch, ne? Soll heißen, wir haben jetzt, wir holen uns von da, wo wir sind, maximal bis zur nächsten Page-Grenze, maximal bis zur Segmentgrenze so viel Bytes. Ja, und dann können wir anfangen zu dekodieren. Und wenn wir jetzt auf halbem Wege merken, ups, das reicht nicht, na gut, dann müssen wir halt im Page-Fall ein Page-Fault auslösen, beziehungsweise von der nächsten Page lesen. Oder im Fall von Segmenten halt ein Segmentation-Fault auslösen und das Ganze sein lassen. Könnt ihr euch vorstellen, diese Dekodierung ist, ne, allein die Rechnung hier mit dem, ja, wie weit kann ich denn jetzt, die ist nicht trivial. Und wenn wir das bei jedem Befehl wieder machen müssen, das ist schon fast so schmerzvoll, als jedes Byte einzeln holen.
Wenn wir sinnvolle Software simulieren wollen, können wir uns das mit der Page-Grenze-Überprüfung nicht einfach sparen, aus dem es nicht passieren wird.
Wir müssen den Page-Fault ja auslösen können. Die Seite ist ja vielleicht nicht da. Segmentierungsgrenze? Okay.
Allokieren, dass ich auf jeden Fall sicher da noch lesen kann, also dass meine VM nicht abspielt, aber es ist halt irgendein Blödsinn passiert.
Ja. Also, sagen wir mal, im Zeitalter von Windows, Linux, BSD und wie sie alle heißen, wo die Segmente eh keine Bedeutung mehr haben, da könnte man wirklich sagen, ja, also ein Programm, was an die Segmentgrenze stößt, das kann nicht passieren. Ne? Also die Segmentgrenzen können wir, das machen wir in V-Maschinen oder QEMO und so, wir machen das alle so. Segmente werden stillschweigend ignoriert, also die Grenze wird nicht beachtet. Ja, das ist nicht ganz richtig. Welches Betriebssystem war das?
OS2.
Das könnte sogar sein, dass es OS2 ist. Ja, Solaris, die ersten Versionen haben das glaube ich auch noch so gemacht. Jetzt nicht im Sinne von, dass es was Böses, wenn jemand auf die Segmentgrenze stößt, aber im Sinne von, oh, er trifft auf die Segmentgrenze vom Stack. Ah, dann muss ich ihm den Stack vergrößern und, ne? Ja. In dem Zusammenhang gibt es das. Aber da natürlich dann auch wieder. Dann muss ich natürlich diese Grenze beachten, weil sonst das Betriebssystem nicht mitkriegt, dass ich da neue Seiten brauche.
Und dann ja auch nur für Daten, oder? Also für Code macht
das. In dem Fall nur für Daten, ja.
Bei Code ist das irgendwie.
Ja, ich weiß nicht. Also muss ja vielleicht auch nicht jedes Betriebssystem unterstützen, ne? Aber. Okay, also was ihr auf jeden Fall mitgekriegt haben solltet, also die Idee wäre bestechend, wir holen uns mal 16 Byte am Stück, damit wir nicht dieses, ne, jedes Mal wieder gucken, jedes Mal den Offset vom Segment wieder drauf addieren, jedes Mal das Limit wieder angucken, jedes Mal die virtuelle nach physikalischer Adresseumrechnung wieder machen müssen und jedes Mal gucken, ob das auch alles hinhaut. Dann könnten wir uns den Aufwand hier vierteln in dem Beispiel. Allerdings, und ihr seht jetzt hier an den Beispielen, das mit diesem, wie viel können wir uns jetzt holen, ist aufwendig. Und natürlich, wenn wir jetzt nur einen Teil geholt haben, also wir haben jetzt von dem Jump nur, keine Ahnung, die ersten 2 Byte von 4 Byte geholt, dann müssen wir natürlich bei der Verarbeitung von den 2 Byte oder wie viel es dann da sind, jedes Mal noch wieder gucken, ja, haben wir dann das nächste noch in unserem Puffer oder müssen wir da nochmal hinlangen? In Summe, ich weiß nicht, ob die Optimierung was bringt, weil die allermeisten Befehle, wenn ihr euch das anguckt, das sind so 1, 2, 3 Byte Befehle. Und jedes Mal 16 Byte zu holen, um 1 Byte zu verarbeiten, das ist auch ein nicht unerheblicher Overhead. Ja, dann bist du schon praktisch hierbei. Ne? Dann hast du so eine Art Level 1 und Level 2 Cache, der dir immer eine Cache-Line liefert.
In Software ein Ding
kriegt. Ja gut, du holst dir immer 16 Byte von an 16 durch 16 teilbaren Adressen und aus den 32 Byte schneidest du dir sozusagen das richtige Teilstück raus. Das wäre es ja im Prinzip. Ne? Und immer wenn dein Instruction Pointer ein Stückchen weitergeht, dann klebst du sozusagen den nächsten immer abwechselnd von dem einen, von dem anderen Cache was hinten dran.
Dann Ringpuffer, wenn ich immer 16 Byte vorhalte. Und halt immer so viel hole, wie zu den 16 Byte fehlt.
Ja. Aber ich mir auch noch merke, wenn vielleicht es nicht ganz 16 Byte geworden sind, weil ich an irgendeine Grenze geraten bin. Ja, ne? Also ihr habt verstanden, was man da machen könnte, dass es nicht so einfach ist.
Es ist einfach viel sinnvoller, wenn man oben zur Tiereinheit die Schnittstelle byteweise lesen und behält und den Cache dieses 16 Byte abstrahiert. Dann kann ich trotzdem hier die Position byteweise zusammenholen, aber im Hintergrund werden dann schon 16 Byte gecached. Auch so im Sinne von Instruction Prefetching.
Ja.
Es muss ja nicht 16 Byte in meinen Ausführungsbuffer laden. Es geht ja auch byteweise.
Ja. Du guckst dann nur sozusagen, ja, darf ich die nächsten 16 Byte lesen und wenn ja, dann hole ich sie mir mal alle. Und dann holst du dir immer Byte, 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 Byte. Und wenn der Cache aufgebraucht ist, holst du die nächsten 16 und holst wieder. Das ist ja schon fast ein Ringpuffer. Ne? Vorne verbrauchst du was und hinten hängst du wieder was dran. Ja. Ja, das Problem, was du aber immer noch hast, es kann natürlich auch, wenn du 16 Byte an sich noch aus dem Speicher lesen kannst, kann dir natürlich passieren, dass hier eine Segmentgrenze zwischen liegt.
Ja, du musst ja schon mal wissen, dass da eine Segmentgrenze ist. Und wenn ich dann nachlese aus dem Cache, muss ich ja schon sagen, da war eine Segmentgrenze.
Der echte Cache, der abstrahiert ja sozusagen nur oder cached nur Speicher. Die Segmentierungsgeschichte liegt eigentlich davor. Also Basisadresse und Limit-Checks. Das macht er erst und dann greift er auf den Cache zu. Das heißt, der Cache-Zugriff passiert schon gar nicht, wenn das mit dem Segment nicht hinhaut. Der Cache selber kennt eigentlich diese Segmentgrenzen nicht. Kann er nicht kennen, weil der ja immer 16 Byte-weise organisiert ist. In echt. Was du das natürlich in Simulationen vielleicht ein bisschen anders hintrückst, kann man sich überlegen. Jo, okay. Also, wir haben optimiert. Ja, eine ganze Menge inzwischen. Vorhin klang das auch schon an. Also, erst hatte ich der erste Iterationsschritt war sozusagen, wir berechnen uns hier die Adresse und fragen mal Segmentierungseinheit und MMU, ja, was kommt denn da als physikalische Adresse raus? Da haben wir dann schon mal optimiert und haben gesagt, ja, die brauchen wir zweimal. Wir brauchen sie einmal, um von da was zu lesen, und wir brauchen die gleiche Adresse später nochmal, um den Wert da zurückzuschreiben. Und wir hatten auch schon den Hinweis, naja, das Checken, ob wir dahin schreiben dürfen, das können wir eigentlich mit dem Check verbinden, ob wir von da lesen dürfen. Ja, also den Check machen wir eigentlich nur einmal, sprich auch den Check in der Segmentierungseinheit nur einmal, ob das dann in dem Limit noch drin liegt. Man kann sich eine ganze Weile über eine Instruktion unterhalten. Ne? Das waren jetzt... Jo, okay. Da machen wir mal ein Beispiel. Wie schaut in diesem Beispiel aus? Also jetzt umschalten, jetzt wissen wir im Prinzip, was einzelne Instruktionen genau machen. Und jetzt das Ganze mal versuchen, just in time zu kompilieren. Was könnte man aus diesem Stückchen Code an optimalsten, sage ich mal, just-in-time kompilierten Code generieren? Also wenn ihr 100 Jahre Zeit hättet, darüber nachzudenken, wie optimal könnte der Code sein, der da hinten rauspotzelt? Gut, machen wir es erstmal nach Strohdoof, nach Schema F, wie ich es in der Vorlesung angedeutet habe. Also, wie könnte man das zerhäckseln und schrittweise kompilieren? Also, Instruction Pointer zeigt auf das Nullify, erste Zeile. Und jetzt suchen wir im Cache nach Code und haben nicht. Mach mal. Was würde er dann, oder wie würde er das zunächst einmal in Blöcke zerteilen? Also er fängt da an und fängt an, das XOR zu kompilieren, das Move, das... Ne? Ja, wir denken drüber nach und es soll optimaler Code mal rauskommen.
Hattest du über das erste Mal sozusagen durchlaufen bis zur Zukunft?
Gehen wir das auch zusammen, dann haben wir noch mal etc. Also, das wäre so Schema F, was du jetzt sagst. Also, wir fangen bei Nullify an. Und machen das Ganze bis Compare und Below. No, das wäre unser erster Block. Jetzt hast du gesagt, wieso hören wir nicht bei Nullify Loop auf? Also, okay, machen wir mal deins weiter, dann sehen wir vielleicht auch dein Problem. Jetzt würde er bis da unten hinlaufen und das Jump Below würde jetzt ausrechnen, Instruction Pointer, ja, er springt wieder dahin. Also müssen wir ab da laufen lassen. Wir gucken nach im Cache, haben wir ab da einen Block? Haben wir nicht, weil ne, wir haben ja den Block Anfang da oben, den haben wir noch nicht. Also der nächste Block wäre dann ein... Auch wieder bis zum Compare und Jump Below. Jetzt hat Max natürlich schon gesagt, ja, eigentlich ist das doch blöd, weil die Blöcke sind doch zu, was sind es, 90% oder was, identisch. Warum hören wir nicht beim Nullify Loop auf und sagen, naja, dann ist das ein kleiner Block und den Block brauchen wir ja eh. da, hier im ASCII-Text sieht man sehr schön, da steht ein Label, aber in Wirklichkeit steht hier natürlich eine Adresse, wo er hinspringt, und ja, alle Instruktionen stehen an Adressen. Dass jetzt eine Adresse ein Einsprungpunkt ist, ich weiß es nicht, ne? Schlicht und ergreifend. Insofern geht es eigentlich nur so, dass man bis zum Ende und vom Ende dann wieder nach oben springt und von oben, also die Loop, dann nochmal macht. Ja, und irgendwann purzelt er mal unten raus. Und dann wäre, ja gut, hier steht jetzt kein Label, ne? Ja, es kann natürlich sein, dass er einfach rausfällt aus der Schleife. Und dann haben wir hier irgendwie noch ein, keine Ahnung, ein selbst erdachtes Label. Und da steht unser Red und das wäre dann der dritte Block. Das wäre erstmal Schema F. Jetzt haben wir drei Blöcke kompilieren. Nicht auf einmal, sondern das ist der erste, und wenn wir ihn kompiliert haben, lassen wir ihn ablaufen. Dann sehen wir, wo es weitergeht. Entweder geht es da weiter oder es geht da weiter. Das wissen wir vorher nicht. Also nicht alles kompilieren, sondern erstmal nur das bis dahin. Und wenn er da fertig ist, ja, normalerweise wird er dann wieder nach oben springen. Also kompilieren wir das. Ja, und das wird jetzt vermutlich, keine Ahnung, 100 Mal durchlaufen. Bis er dann irgendwann unten rausfällt, und dann machen wir nur noch den Block. Ja, jetzt müsste man sich jeden Block angucken. Wie könnte ich denn das, also gehen wir mal die Instruktionen einzeln durch. Wie könnte man jetzt das XOR kompilieren? Also sagen wir mal jetzt C Pseudocode hinschreiben oder meinethalben auch Assembler-Code, sucht euch was aus.
Normalerweise will man das XOR spezialisieren und sagen, ich schreibe nur in der PCX, ich mache die CPU ja auch.
Genau. Also schreiben wir, also da könnte man draus generieren, ein move L Konstante 0 nach ECX. Aber ECX haben wir jetzt so nicht, ne?
Ja.
Also man könnte natürlich ECX nehmen, aber da muss man aufpassen, dann kann man natürlich beim Kompilieren, der Compiler selber kann dann ECX nicht nehmen. Das wird schwierig. Also nimmt man dann irgendwas der Art, was weiß ich, man benutzt den Offset von einer Variablen in einer Zustandsstruktur. EBP ist dann der Pointer in den Zustand, und oh, in der Struktur eine Variable ändere ich. Ja. Sind wir damit fertig? Das ist der Punkt, genau. Also eigentlich müssten wir jetzt noch, ich kann es mal andeuten, ich sag mal, es müsste eigentlich eine 1 in das Zero Flag, ne? Weil wenn ich eine 0 berechne, ist das Zero Flag 1. Eine 0 nach Carry, ja, und so weiter. Ne? Das wären dann in diesem Falle 6 Flags, die berechnet werden. Wobei ich schon gar nicht genau weiß, wie sie sich berechnen, weil das steht im Intel-Manual nicht drin, aber gut. Bei Carry Flag steht, glaube ich, undefined, weil ja, XOR hat kein Carry, keine Definition eigentlich. Berechnet ja keinen Überlauf. Eigentlich, du sagst richtig, ja, eigentlich wollen wir den ganzen Quatsch ja nicht berechnen, weil Haufen Rechenaufwand für, ja, wenn wir die Flex gar nicht brauchen, dann wollen wir sie eigentlich auch nicht. Die Frage ist jetzt, brauchen wir sie denn? Doch. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir sie nicht, aber...
Kann ich Flex lesen wenn bei dem Move deine zweiten Assemblies so ein Pechvolk auftritt.
Genau.
Ja, das will ich halt dann berechnen, wenn da ein Pechvolk auftritt.
Ja, also die. Es könnte ja passieren, dass ich das zwar ausführe, beim Move 0 nach sowieso, aber ein Pagefault auftritt. Wenn da ein Pagefault auftritt, was macht er bei Pagefaults generell oder Exceptions allgemein? CPU legt ihren Zustand auf dem Stack. Was ist jetzt der Zustand im Intel-Sinne? Das sind ist der Instruction Pointer und die Flex. Ne? Also ein Debugger, der jetzt aufgerufen wird, weil hier ein Pagefault auftritt, was weiß ich, aus Versehen Null Pointer oder so, der Debugger würde sehen, dass da oben die Zero Flag gesetzt wurde. Aber meistens passiert das nicht. Der Pagefault, also wenn das Programm dann einigermaßen sinnig ist, dann tritt da ja kein Pagefault auf. Und wenn vielleicht nur alle Schaltjahre mal, wenn die Page gerade nicht im Speicher ist.
Nicht nur das, und ich kann auch noch die Flex triviale Nachhinein rekonstruieren. Also ich habe keine Mühe, irgendwie Flex zu produzieren, wenn ich will.
Okay. Dann hätte ich jetzt gerne von euch einen anderen Vorschlag. Also eigentlich müsste man das hinschreiben. Aber in der Praxis will ich nicht, weil, wobei in diesem Falle ging es ja noch, ich muss in dem Sinne nicht rechnen. Die Rechnung, das XOR war ja trivial. Aber ich selbst das Hinschreiben will ich eigentlich nicht, weil das natürlich 6 Moves sind und 6 Moves sind teuer. Also, anderer Vorschlag. Max?
Also ich habe jetzt mal so einen pragmatischen Blick darauf, dass natürlich, ja, wenn wir hier den Benchmark her sind, sind wir in einem anderen Kontrollfluss, bei dem wir nicht vorher wissen, ob den die Flex interessieren. Aber warum zur Hölle wird unser Benchvolt-Händler unsere Flex anfassen? Also eigentlich ist es doch auch kein Fall, in dem man realistischerweise Flex berechnet. Also wenn unser Benchmark-Händler die Seiten anders einlagert, wenn das Zero-Flag gesetzt ist, ist es echt ein schlechter Benchmark-Händler.
Da hast du natürlich recht, das soll er nicht tun. Das Problem ist nur...
Das kann ja nicht funktionieren. Ja, das ist wahrscheinlich nicht nur der Punkt.
Das Problem könnte aber sein, es ist ja nicht witzlos, dass ich die Flex sichere, sondern das I-RED am Ende restauriert sie wieder. Und dann brauche ich sie natürlich eventuell. Weil es muss ja nicht notwendigerweise hier ein Move sein, sondern es könnte ja auch ein Addiere mit Carry sein.
Ja, das sehe ich ja. Ja, genau. Weil das ist ja ein Fall, wo ich die Flex auch immer brauche.
Okay.
Wo tatsächlich der Page-Volt-Händler dafür verantwortlich ist, dass ich die Flex brauche. Also. Ja, natürlich, wenn wir uns eine Architektur faithful zum Manual nachmachen wollen, dann müssen wir das tun. Aber mir fällt gerade echt kein Fall ein.
Das ist ein sehr pragmatischer Weg, ja. Aber natürlich beispielsweise ein Weg, um vielleicht rauszukriegen, ob man simuliert läuft oder auf echter Hardware. Ne? Okay, wie könnte man das jetzt aber billiger hintürken? Also nicht mit 6 Move für 6 Flex, sondern, du hast glaube ich auch gerade richtig gesagt, das kann man ja im Nachhinein vielleicht noch hintürken.
Wie? Ja, wenn ich jetzt weiß, im nächsten Fall, ich habe einen Pagefault, dann kann ich mir ja allein zum Angucken, was war die Instruktion vorher, berechnen, was habe ich da für Flex bekommen.
Ja,
also ich habe in dem Fall keinen Zustand zerstört und ich bräuchte mir Flex zu berechnen.
Okay, in diesem Fall wäre es...
Was bei anderen Instruktionen passieren könnte.
Ja. Was müsste ich mir dann sozusagen merken, damit ich nachträglich das in diesem Falle wieder hintracken könnte?
Nichts an der Stelle.
Doch.
Nee, die Operanten bräuchte ich da gar nicht. Sind ja relevant für das Ergebnis.
In diesem Trivialfall brauche ich sie nicht. Ja.
Ja, bei der Trivialfall wird so oft auf.
Ja. Aber was müsste ich mir mindestens noch merken?
Achso, wo ich
herkomme. Ja.
Es könnte sein, dass ich von woanders gesprungen bin. Es muss ja nicht sein, dass ich
einerseits das, ne? Also das XOR könnte auch ganz woanders gestanden haben, beziehungsweise an dem Instruction Pointer hier kann ich mit denen nicht ausrechnen, weil rückwärts geht nicht, ne? Ihr wisst. Also was man sich da eventuell merken könnte, wäre sozusagen die Instruktion, was war es denn? Und in diesem Fall Trivial Case XOR mit sich selber, das wäre das, was ich mir in diesem Falle merken müsste. Okay, Trivialfall, was wäre dann, da stünde ein Addiere?
Du müsstest mir noch beide Operanten merken. Oder halt irgendwie ein Teil von Flags, also weil das Carry Flag hat das Ergebnis halt nicht mehr berechnet, das ist halt.
Ja. Bei ADC, wenn ich mit Carry zusammen addiere, kommt vielleicht ein Überlauf raus. Wenn ich das Carry vernachlässige, kommt vielleicht kein Überlauf raus. Das Carry muss ich mir auch noch aufbewahren. Oder ich kann mir auch das Ergebnis und ein Operanden, das ginge auch.
Oder ich will mir Kompromiss machen und das Carry wirklich berechnen, wenn ich den Verdacht habe, ich könnte es noch brauchen, weil das ist ja nicht so teuer.
Ja. Dann könnte man eventuell sagen, das ist auch eine gute Idee, man könnte Carry, so ähnlich wie ich es gerade angedeutet habe, ne, gleich, wenn ich es berechnet habe, abspeichern, fertig. Und alle anderen Flags, ja, was sind die anderen? Zero Flag, Vorzeichen Flag, Parity Flag, Half Carry.
Was heißt noch?
Der Überlauf vom dritten ins vierte Bit. Ich glaube, also, wenn Max mit seiner Pragmatik ankommt, dann ist das Fleck weg. Ja, also die könnte man, also bis auf dieses Half-Carry-Ding, könnte man aus dem Ergebnis wieder rausrechnen. Also was man abspeichern müsste, wäre dann sozusagen das Carry und das Ergebnis. Das wären dann nur zwei Speicherzyklen und nicht 5 oder 6 eventuell. Andere Idee, die ist allerdings sehr viel komplexer. Man könnte natürlich sagen, ich baue mir aus diesen zwei Instruktionen, definiere ich mir eine. Und dann baue ich diesen Point of No Return, den überlege ich mir. Und dann mache ich sie beide gemeinsam oder gar keine. Ja gut, die ganze Schleife, das wirst du wahrscheinlich nicht schaffen.
Oh, es ist ein konstanter Schleifenzähler. Es gibt ein normaler Compiler, den festzustellen, dass es eine Schleife ist, die dabei rausgeführt wird.
Wenn der Compiler das auch in der Mikrosekunde rauskriegt, ist das okay. Das Problem haben wir noch, ne? Also wir dürfen das mit dem Optimieren nicht übertreiben. Aber gut, man könnte, und das ist, wäre so die Idee, man könnte von oben nach unten durchgehen und sich überhaupt mal überlegen, wo können dann überhaupt Exceptions auftreten. Gut, eine haben wir schon gesagt, hier. Sieht jemand anderes noch eine andere?
Naja, kann ich mich noch vom Code holen, wenn da irgendwas schief geht, aber das ist auch wieder Algorithmus.
Genau, das hatten wir schon ein paar Mal, ne? CPU macht Prefetching und dann sagen wir mal, sie prefetcht die gesamte Funktion. Alles ist da, das muss schon mal funktioniert haben. Ansonsten hast du natürlich recht, könnte jederzeit auf halbem Wege. Aber ansonsten, wie schaut es jetzt beim Rechnen aus? Ja, beim Rechnen kann eigentlich nichts mehr passieren. Doch.
Wenn du wieder sein, dass der Kornkuchen passiert ist, aber es kann ja sein, dass irgendwie mit den Stecken gut gemacht wurde und das dann beim Rett.
No, genau, das ist der eine Fehler, der noch auftreten könnte. Beim Rett kann ich wieder ein Page-Fault kriegen. Zwar hat das Call was auf dem Stack geschrieben und dabei muss der Stack ja wohl da gewesen sein. Aber es kann natürlich sein, wenn ich hier oft genug durch die Schleife durchlaufe, dass ich hier auf Seiten zugreife, die das Betriebssystem einlagern muss und dann fliegt vielleicht mein Stack die eine Page stattdessen raus und dann kriegen wir beim Rett noch wieder ein Page-Fault. Okay, wenn man das jetzt aber im Hinterkopf hat und überlegt euch jetzt mal dieses mit diesem Point of No Return, wie kann ich denn jetzt kompilieren? Na, ihr müsst im Hinterkopf immer mitfühlen inzwischen so ein bisschen, wo kann ich dann wegoptimieren, gerade die Flex. Ne? Und wir haben gerade gesagt, ja, Flex bei Exceptions, da brauchen wir sie eigentlich. Also wir bräuchten sie eigentlich an der Stelle und wir bräuchten sie also in dem Falle dann beim Red. Gut, beim Red brauchen wir sie sowieso, weil wir nicht wissen, wo das Red hin zurück verzweigt und da brauchen wir die Flex dann vielleicht sowieso.
Weil dann wissen wir, dass der Sprung nicht genommen wurde.
Ja.
Das wissen wir, was beim Compare vorher rausgekommen ist, also kennen wir die Flex.
Das ist ja auch nur
ja, die Idee ist schon mal gut. Also wenn wir dann hier mit dem Compare Flex berechnen, das Jump Below ändert sich nicht mehr und das Red, was dann danach käme, wenn es dann dran kommt, benutzt er einfach nur. Ja, dann heißt es, wir müssen hier mit Flex gar nichts machen. Schön. Aber da müssen wir irgendwas machen. Ne? Also, wenn wir nicht gar zu pragmatistisch sind, dann brauchen wir an der Stelle die Flex. Gut, aber da könnte man dann wirklich sagen, ja, dann merge ich sozusagen diese zwei Instruktionen zu einer. Und ich kann auch die unteren letztendlich zu einer Instruktion zusammen mergen. Ich berechne mir auf halbem Wege all die Zwischenergebnisse, merke mir und erst wenn ich wirklich unten ankomme und sehe, Red funktioniert, ah, okay, dann schreibe ich alles zurück. Und ansonsten, ja gut, dann haben wir sowieso den Slow Case, der ist dann relativ wasch, da kann ich irgendwelchen Code generieren, der vielleicht auch langsam ist. Notfalls kann ich dann auch schön simulieren, häppchenweise. Jo, okay, ich hoffe, ihr kriegt so eine Idee, wo man da überall dran rumoptimieren kann. Jo, das war's dann auch. Dazu noch irgendwelche Fragen? Okay, dann habe ich noch was anderes für euch. Also, jetzt haben wir uns angeguckt, wie Just-in-Time-Compilen im Sinne von virtuellen Maschinen funktioniert. Und wir haben auch gesehen, dass vieles eigentlich nicht wirklich gut funktioniert. Ne? Gerade so die Flex-Berechnungen, wir haben gesehen, dieses Code-Holen ist furchtbar mühsam. Und da gibt es noch verschiedene andere Pünktchen. Da könnte man jetzt sagen, jetzt drehen wir den Spieß doch mal um. Wir wissen, wie Just-in-Time-Compiling funktioniert und was eigentlich nicht vernünftig funktioniert. Ne? Flex, ein Beispiel. Bedingte oder berechnete Sprünge, zweites Beispiel. Dann haben wir gesagt, ja, dann kann man nicht vernünftig weiter. Ne? Wir haben gesagt, Code muss invalidiert werden können. Ja, das tut weh, weil da muss ich bei jedem Schreibzugriff immer gucken, geht das auf eine Code-Seite oder nicht. Jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um und sagen, wir wollen jetzt Just-in-Time compilen und jetzt designen wir uns eine Hardware, die das gut unterstützt. der Mensch kennt sich aus, genau. Also da wird es hingehen. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen uns eine Hardware ausdenken, die optimal Just-in-Time kompilierbar wäre und simulierbar wäre dann entsprechend. Gut, da müssen wir uns jetzt überlegen, wie müsste diese Hardware aussehen. Also, kurz zurück, was war jetzt beim Just-in-Time-Compiler so schwierig? Ja, wir haben gerade im letzten Beispiel gesehen, diese blöden Exceptions, die da so auf halben Wege immer auftauchen können. Gut, einmal heißt es, dass wir in vielen Fällen die Flex berechnen müssen, obwohl wir sie im nächsten Schritt eigentlich gar nicht brauchen. Nur für den Fall, dass vielleicht ein Pagefault auftritt. Exceptions sind aber auch ansonsten doof, weil sie den schönen linearen Code unterbrechen. Also wäre eine Hardware schön, die keine Exceptions kennt. Die nie was falsch macht. Okay, die Hardware macht eigentlich nie was falsch, wenn dann der Programmierer. Ne? Aber man kann mal überlegen, was von den Exceptions kriegt man da weg, die es, sagen wir mal, Intel gibt, aber jetzt in der Java Virtual Machine eben nicht mehr gibt. Wir haben gesehen, Interrupts sind doof. Eigentlich müsste man sie vor jeder Instruktion abfragen. Gut, wir haben das Problem schon ein bisschen verlagert. Wir haben gesagt, nicht vor jeder Instruktion, sondern vor jedem Block. Aber auch vor jedem Block war doof. Warum war das vor jedem Block doof? Das kann, also wenn es jetzt um, ja, sagen wir mal, Waschmaschinensteuerung, Airbag-Steuerung im Auto oder so, wo das im Mikrosekundenbereich passieren muss, dass wenn der Sensor meldet Crash, dass der Airbag dann aufgeht, dann ist es doof, wenn man sagt, ach, warte noch, ich bin noch gerade am Rechnen, Interrupts machen wir gerade nicht.
Wenn es ein kleiner Block ist, also zum Beispiel so ein Ramset, dann wird das Ding plötzlich sehr viel teurer, dafür ist nicht da jedes Mal Interrupts überprüft wird.
Ne? Also wir haben hier ein Beispiel, wir hatten diese kleine Schleife, er springt an den Anfang und in der Schleife, ja, was hat er da gemacht? Was waren das? Ich weiß gar nicht, 5 Instruktionen oder was? Jetzt habe ich immer hier 5 Instruktionen und noch das Interrupt abprüfen, ob ein Interrupt in der Zwischenzeit da war. Und dieses Abprüfen, ob Interrupt in der Zwischenzeit da, das sind ja mindestens mal 2 Instruktionen in so einem Compare und Jump, wenn. In diesem Falle, ja, 2 von 7 Instruktionen können wir weglassen, wenn wir die Interrupts ignorieren. Das ist ein Performance-Gewinn von 20% oder was. Also die Interrupts, wenn wir die irgendwie so unter den Teppich kehren könnten, wäre nett. Gut, Condition Codes brauche ich nicht weiter was zu sagen. Die sind einfach fürchterlich aufwendig. In der echten Hardware kein Problem. Nur werden so einfach nebenläufig da, ne, so ein Zwischenprodukt, Abfallprodukt bei der Simulation mühsam zu berechnen. Wir haben uns hier lange unterhalten, ne, wie ist das jetzt hier mit Instruktionen holen, mit Segmentierung und Paging und dem ganzen Zeugs. Fürchterlich aufwendig. Und eigentlich sagt man ja heutzutage, wenn ich ein Programm schreibe, in C, in Java, in C++, in keine Ahnung was, ich schreibe doch nichts rein mit MMU, ich schreibe nichts rein mit Segmenten. Ne? Ich habe einfach einen linearen Adressraum von Adresse, keine Ahnung wie viel, bis so und so viel und den benutze ich und dass im Hintergrund eine MMU werkelt, ja, kann sie gern tun, aber ich als Programmierer, mich interessiert das eigentlich gar nicht. Jo, was war noch doof? Berechnete Sprünge waren doof. Was war daran schlecht? Also hier wieder unser Beispielchen. Wir haben angefangen zu kompilieren an einer Stelle, die war bekannt. Da wissen wir ja, da springen wir hin, dass ab da soll es laufen. Ja, und dann haben wir runter kompiliert bis zum nächsten bedingten Sprung und dann war Feierabend. Gut, da könnte man noch, wenn man sich traut, ne, kann man hier noch im Prinzip weitermachen, weil der kann ja entweder dahin springen oder dahin. Soll heißen, naja, dann muss ich halt an 2 Stellen weiter kompilieren. Das könnte ich mir so in so eine Art Liste reinschreiben, wo ich überall weitermachen muss. Und die Liste arbeite ich so lange ab, bis sie leer ist. würde im Prinzip gehen. Ne? Und dann zeigt sich halt hier, der kann dahin springen oder da. Der kann nach oben springen oder da. Das ginge noch, aber mindestens bei irgendwas der Art, was weiß ich, Jump, Sternchen, ERX, spätestens da ist Endstation mit kompilieren. Und zweiter Punkt, ne, da keine Ahnung, wo es weitergeht. Soll heißen, diese berechneten, mindestens die berechneten Sprünge, und das sage ich mal, ist auch eine Art berechneter Sprung, mindestens da ist Ende mit dem Kompilieren.
Allgemein will ich eigentlich meine Adressen von meinen Daten trennen, oder nicht? Also, das ist ja eigentlich allgemein doof, dass ich als Compiler, also ich das in einem Compiler sehr schwierig zwischen Adressen und Daten unterscheiden kann. Oder auch gar nicht manchmal.
Mindestens,
das wäre ja eigentlich nett, wenn ich das könnte.
Mindestens in dem Fall, wo ich einen Just-in-Time-Compiler compile. Ne, weil der Just-in-Time-Compiler ja Daten geschrieben hat, irgendwo in den Speicher seinen Cache vollgeschrieben hat, was ich dann aber als Code wieder interpretiere. Ja, also die Trennung wäre schön, was mit dem da unten übereinstimmt. Ne, also Code ist okay, Daten sind okay, aber bitteschön nicht Code, der wie Daten modifiziert wird. Dann geht's halt nicht. Jo, und jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. Also 6 Problemchen. Wie können wir diese 6 Probleme loswerden? Jo, Exceptions. Also Problem war im Prinzip, also jedenfalls in der Intel-Welt kann mehr oder weniger jeder Befehl eine Exception auslösen. Ja, nicht nur nahezu, sondern wirklich jeder, weil ne, beim Holen des Codes kann schon Page-Fault auftreten. Also in dem Fall kann ich praktisch in jeder Instruktion einen Fehler produzieren. Wenn ich dann, sagen wir mal, einen Rechner habe ohne MMU, ohne Segmentierung, okay, da kann der Befehl selber vielleicht eine Exception auslösen, aber das Befehl holen dann nicht. Das Dumme war, die Fehler unterbrechen den linearen Codeblock. Das heißt, ich kann nicht so schön am Stück irgendwie meine, keine Ahnung, 20 Instruktionen kompilieren, sondern ich muss, ja, so nach jeder zweiten, dritten muss ich immer wieder gucken, ist jetzt eine Exception aufgetreten? Wenn ja, dann springen wir zurück. Ist eine Exception? Nein. Ist eine Exception? Nein. Jetzt eine Exception? Nein. Ne, diese Abfrage, die kommt millionenfach vor, aber sie tritt fast nie ein. Gut, und normalerweise ist jedenfalls, haben wir vorhin uns angeguckt, sind die CPUs so gemacht, dass sie eben diese All-or-Nothing-Semantik haben. Entweder führen sie den Befehl komplett durch oder gar nicht. Mit der Idee im Hinterkopf, naja, bei einem MMU-Page-Fault brauche ich diese Semantik, damit ich beim Nachladen von der Page die unterbrochene Instruktion neu anstoßen kann. Und das Neuanstoßen funktioniert nur dann, wenn ich den kompletten Zustand wieder habe. Also, was gehört da zum kompletten Zustand? Ja, Instruction Pointer, Flex, ne, wenn ich dann eine ADC oder einen Jump irgendwas Befehl habe, dann brauche ich auch die Flex, damit ich den neu aufsetzen kann. Ja, was dann wiederum heißt, ich muss Instruktionen praktisch komplett absimulieren, komplett im Sinne von auch Flex und so alles mitberechnen. Und ich muss das Ganze schön der Reihe nach machen, weil natürlich die Exceptions in der richtigen Reihenfolge noch abgefragt werden müssen. Jo, was könnte man tun, um so blöde Fehler erstmal ganz wegzulassen? Gut, das eine haben wir schon gesagt, naja, dann simulieren wir halt einen Rechner ohne MMU. Fertig. Nichts einfacher als das. Segmentierung. Weglassen, nichts einfacher als das, braucht sowieso kein Mensch. Dann haben wir schon mal einen guten Teil der Exceptions weg. Naja, aber so ganz ohne MMU, ne, so eine gewisse Sicherheit, die hätte man doch ganz gern. Wenn wir jetzt alle gemeinsam auf irgendeinem ZipPool-Rechner rechnen und der ZipPool-Rechner hat keine MMU, möchte ja nicht wissen, was dabei rauskommt. Da kommt wahrscheinlich das große Fluchen da oben im Zip-Pool-Raum. Du hast schon wieder mein Programm kaputt gemacht oder so. Wie machen wir das? Das reicht uns an sich, ne? Dass jetzt der Speicher jetzt, keine Ahnung, wie zerfrettelt genutzt wird von dem physikalischen Speicher und die MMU da hin und her mappt, das interessiert uns eigentlich nicht die Bohne. Das Einzige, was uns interessiert, ist eigentlich nur, das ist mein Speicher und das ist dein Speicher. Und dafür könnte man natürlich dem Betriebssystem sagen, pass du mal auf, dass ich nur mein Speicher und alles andere geht mich nichts an. Dann brauche ich aber in der virtuellen Maschine nicht die Trennung zu machen. Das macht dann ein Betriebssystem. Ja, und was man eventuell noch machen könnte, wäre irgendwas in Richtung typsichere Pointer. Also ich darf mit Pointern nicht rechnen, so wie in C oder C++, sondern mehr so im Sinne von Java. Wenn ich mit new ein neues Objekt instanziert habe und da eine Referenz kriege, ja, die Referenz, mit der kann ich machen, wenn ich will. Aber ich kann die Referenz nicht inkrementieren und nicht, ne? Ich kann sie nicht in Dateien reinspeichern und aus der Datei wieder rauslesen, eine halbe Stunde später oder so, das funktioniert halt nicht. Ja, und das andere wäre, und das wäre auch schon in vielen Fällen ausreichend, ja, wir haben hier gesagt, wenn dann ein Fehler passiert, dann brauchen wir den gesamten CPU-Zustand wieder, damit wir die Instruktion neu ausführen können. In vielen Fällen, wenn ein Fehler auftritt, wollen wir aber die Instruktion eigentlich gar nicht neu aufsetzen. Wenn ich durch 0 geteilt habe, dann hilft mir das nicht die Bohne. Ich versuche das noch einmal. Das kann ich 2 Stunden lang probieren. Wenn ich durch 0 teile, dann kommt immer der gleiche Mist wieder raus. Also ich muss ja doch den Zustand sowieso verändern, damit es weitergeht. Sonst geht es gar nicht weiter. Und da wäre dann die Idee, dass man sagt, naja, ich mache gar keinen Retry auf einzelnen Instruktionen oder Funktionen, sondern ich mache so eine Art Try und Catch, was man so aus dem moderneren Programmiersprachen kennt. Ne? Ich versuche einen Block und wenn irgendwo in dem Block was schief geht, dann ist es mir eigentlich wurscht, wo. Ich schmeiße einfach den kompletten Zustand weg und mache ganz woanders weiter. Und dann bräuchte ich natürlich jetzt auch nicht irgendeinen krausen Zwischenzustand mit irgendwelchen Flags und irgendwelchen temporären Variablen und Instruction Pointer und ich weiß nicht was, sondern es reicht, wenn ich irgendwo auf dem langen Weg des 3 Blocks einen Fehler finde, dass ich meinen Instruction Pointer einfach auf den Catch-Block setze und fertig. Das ist natürlich vielfach einfacher.
Wir haben jetzt gesagt, wir machen das ja im Prinzip jetzt auch jetzt unsere Hardware sozusagen selber. Kein Cashflow in Hardware.
Das wäre jetzt so von der Idee her, wenn eine Exception aufgetreten ist, dann springe dahin. Fertig. Kennt man im Prinzip ja von den normalen CPUs heute auch. Du hast irgendwo eine Exception Interrupt Händler Tabelle und da steht drin, bei einer Division durch 0 springst du dahin, beim Pagefault machst du den Händler, für jeden Typ Fehler hast du einen Vektor, wo es weitergeht. Und das wäre jetzt sozusagen, wenn du hier irgendwo einen Try Block beginnst, da trägst du einfach für die Division durch 0, für die Pagefall, für keine Ahnung was, trägst du einfach als Instruction Pointer die Adresse vom Catchblock ein.
Hoffentlich geht es nicht wieder zurück zu der Instruktion.
Ja? Es kommt kein IRET, sondern wenn da was passiert ist, dann springst du dahin. Fertig. Und das ist zumindest, was moderne Programmiersprachen angeht, genau das, was ich brauche. Ein Retry macht in dem Sinne ja keinen Sinn. Und wenn ich das will, kann ich ja tun, dann mache ich um das Try Catch eine Schleife außenrum. No, dann wiederhole ich meinen Kram halt.
Dass man gegebenenfalls manche Instruktionen in
Gut, das könnte man bei der Simulation natürlich entsprechend definieren. Dass du sagst, bei Division durch 0 kommt immer 0 raus. Kannst du auch bei der Simulation machen, dann hast du gar keine Exception fertig. Wäre optimal im Sinne virtueller Maschine. Jo, nächstes Problem waren die Interrupts. Die machen wir noch. Nein, die machen wir nicht mehr. Ja, also jetzt haben wir angefangen, die einzelnen 6 Punkte da auseinander zu dröseln und mal zu gucken, wie können wir die Hardware umdefinieren, dass wir diese 6 Probleme wegkriegen. Jo, machen wir Mittwoch weiter. Gibt es noch Fragen? Okay, dann danke ich euch für die sehr aktive Mitarbeit. Finde ich klasse. So kommt was bei raus. Ich danke euch.